Vielen Dank, fantastisch, dieses Lied, eine gute Vorlage für diese Predigt heute Abend. Und ich lade uns ein, dass wir auch wieder aufstehen und uns gegenseitig die Hand reichen und sagen, schön, dass du da bist, ich schätze dich. Gern dürfen wir wieder Platz nehmen. So viel fröhliche Stimmen und Gelächter. Also wenn du jetzt noch Durst hast, dann komm zu mir. Hier steht ein Glas Wasser. Genau. Aber auch ein fröhliches Lächeln ist etwas, was wirklich angenehm ist. Also ich fühle mich hier gerade etwas privilegiert mit einem Schluck Wasser auf der Kanzel. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Vom Durst getrieben, zu allem bereit. Das ist unser Thema heute Abend und ja, wir haben schon im Zeugnis und ja, in dem Einstieg in diesen Abend ja, den Durst beschrieben bekommen. Was ist Durst? Was macht Durst mit einem Menschen? Und wenn wir den körperlichen Durst so betrachten, den körperlichen Durst, der unser Körper letztlich irgendwo ja, seine Ansprüche verwirklicht, dann ist es tatsächlich nur ein ganz kleiner Aspekt von dem, was die Bibel mit Durst meint. Natürlich spricht die Bibel auch vom Durst unseres Körpers. Aber die Bibel spricht auch vom Durst unseres Herzens. Die Bibel spricht vom Durst unserer Seele. Die Bibel spricht davon, dass unsere Seele genauso wie unser Körper Funktionen hat und Durst erleben kann. Ein Durst nach Leben, nach Erfüllung, ein Durst nach Zufriedenheit. Und wenn du es nicht weißt, vielleicht erinnerst du dich so ein Stück weit, wie wichtig für dich auch Anerkennung ist, schätzende, wertschätzende Worte. Deswegen machen wir es diese Abende so, dass wir ganz bewusst einander begrüßen und sagen, schön, dass du da bist. Ich schätze dich. Wird viel zu selten in unseren Gemeinden gemacht, dass wir einander die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, du bist hier willkommen. Das hat was mit unserem inneren Durst zu tun. Hat etwas damit zu tun, wie wir uns wahrnehmen und wie wir uns fühlen. Und wenn das ausbleibt, wenn wir einander nicht die Wertschätzung zuteil werden lassen, dann merken wir, da fehlt uns etwas. Wenn Menschen uns so mit Vorsicht begegnen, mit Misstrauen begegnen, dann merken wir ganz schnell, dass da etwas fehlt in der Beziehung. Etwas ist nicht so, wie wir uns das so gern wünschen. Also auch unsere Seele hat einen gewissen Durst. Ich habe gerade heute von einem Menschen gelesen, wo ich so ein wenig nach Durst recherchierte, und stellte mir die Frage, was ist eigentlich so im Durchschnitt das, was wir trinken? Arthur hat es uns ja schon gesagt. Ich glaube, dass 1,5 Liter viel ist. Wer hat heute schon 1,5 Liter getrunken? Einmal die Hand hoch. Hey, ihr seid richtig vorbildlich. Das ist gut. Also der Durchschnitt liegt bei 1 Liter pro Tag. Also alle, die drüber sind, Glückwunsch. Das ist schon mal etwas Gutes, was du dir gegönnt hast. Ich las von einem Mann, der ist 35, sein Name ist Mark Wübbenhorst. Dieser Mann hat eine Störung im Körper und er trinkt jeden Tag viel mehr. So, schätzt mal, wie viel trinkt er? Wer ist mutig? So, hier vorne hat sich jemand gemeldet, bitte, wie viele Liter sind es? Okay, keine Ahnung, ist keine Antwort. Aber da oben meldet sich noch jemand.
20. In der 3 Stunden trinkt
er tot. Wow, da hat jemand aufgepasst, wahrscheinlich das Gleiche gelesen. Genau, 20 Liter. Das muss man sich vorstellen, also 20 Liter. Also ich habe so einen Kanister vor Augen, nicht? So 20 Liter Kanister. Und wenn man sich vorstellt, dass das an einem Tag getrunken werden soll, wow. Also ich kenne das durchaus das Gefühl, wird den meisten von uns bekannt sein, dass man so einen Durst hat, dass man den Eindruck hat, man könnte jetzt wirklich ganz viel trinken. Und dann fängt man an und stellt fest, ganz schnell ist da auch der Durst wieder gestillt. Er hat eine Störung, dieser Mann, und er merkt es nicht, dass er getrunken hat. Es ist, sein Körper registriert das nicht. Und wenn er länger als 3 Stunden nicht trinkt, also ab einer Stunde, beginnen bei ihm die Erscheinungen eines verdurstenden Menschen. So wie es bei normalen Menschen nach 3-4 Tagen dazu kommt, dass der Mensch dehydriert, also ohne Wasser zusammenbricht und dann letztlich auch stirbt. Also ohne Wasser, ohne Flüssigkeit ist unser Körper nicht überlebensfähig. Deswegen ist Durst auch eine sehr ernste Geschichte. Und Menschen, die von Durst getrieben sind, sind zu vielem fähig. Sind fähig zu Dingen, zu denen Menschen, die genug Wasser haben, niemals fähig wären. Mit dem inneren Durst unseres Herzens verhält es sich genauso. Wenn der innere Durst eines Menschen so stark wird, dann ist er zu vielem fähig. Und wenn wir nur die Augen öffnen und um uns schauen, dann stellen wir fest, zu was Menschen alle fähig sind. Was sie alles machen können, von Durst getrieben, von der inneren Leere getrieben, von dem, was da im Herzen wie eine Leere klafft. Und es gibt sie, diese Leere in einem Menschen und in jedem Menschen, auch bei mir und bei dir heute Abend. Und diese Leere kann nur gefüllt werden von Gott. Nur Gott kann diese Leere füllen, und es gibt eine Zufriedenheit im Herzen, die kommt nicht von äußeren Umständen und auch nicht von Dingen, die wir haben oder nicht haben und was man uns gibt oder nicht gibt, sondern diese innere Leere kann nur von Gott gestillt werden. Das ist das Thema heute Abend. Darüber reden wir heute Abend. Von Durst getrieben, zu allem bereit. Das ist das Fragezeichen, das wir heute Abend stellen wollen. Zu was bist du fähig? Zu was bist du bereit, um diesen Durst in deinem Herzen zu stillen? Es gibt im Alten Testament, im Propheten Jeremia in Kapitel 2, ein sehr bezeichnendes Wort Gottes. Dort gibt es eine Aussage, wo sich Gott selbst durch den Propheten Jeremia an sein Volk wendet. Er wendet sich seinem Bundesvolk, dem Volk Israel, zu. Und aus der Geschichte wissen wir, aus der Bibel des Alten Testamentes können wir es nachlesen, Gott hatte ein Volk berufen, das es zu ihm gehören sollte. Ein Volk, das mit Abraham begann, der Erzvater Abraham hatte einen Sohn Isaak, der wiederum hatte einen Sohn Jakob. Und Jakob war derjenige, dem Gott einen anderen Namen gab, nämlich den Namen Israel. Und Israel bedeutet so viel wie Gotteskämpfer oder mit Gott gekämpft. Und nach diesem Mann benennt sich ein ganzes Volk. Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter, und von diesen 12 Söhnen ist das Volk Israel hervorgegangen. Dieses Volk hatte besondere Zeichen. Besondere Dinge, die Gott diesem Volk zuteil werden ließ. Er hatte zum einen ein Bund mit ihnen geschlossen. Es war ein Bund der Beschneidung. Die Beschneidung, die damals eingeführt wurde, das war ein Zeichen dafür, ich gehöre zu einem Volk, das ganz besonders ist, das zu Gott gehört. Und Gott hatte gesagt, dieses Volk soll ein Volk sein, das meine Ehre repräsentiert in der ganzen Welt. Die ganzen Völker drumherum sollen anhand dieses einen kleinen Volkes erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass es einen Gott gibt, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat. Denn damals, wie auch heute, war es weit verbreitet, dass Menschen alles Mögliche angebetet haben, außer dem lebendigen Gott. Und die Geschichte geht so weiter, dass dieses Volk, das durch viele Wunder und Zeichen, die Gott diesem Volk tat und an ihm zeigte, aus der Sklaverei in Ägypten hinausgeführt wurde und in das verheißene Land Kanaan, wo auch heute der Staat Israel wieder ist. Und Gott zog mit ihnen durch die Wüste. Sie kannten Durst, sie kannten Hunger. Einmal hat Gott sogar aus einem Felsen oder zweimal aus einem Felsen Wasser fließen lassen. Die Bibel sagt, dass es Christus war in der Wüste, aus dem das Wasser kam. Und das ganze Volk trank aus diesem Felsenwasser. Es war genug da für alle. Und Gott versorgte dieses Volk in der Wüste und führte es ins verheißene Land. Und jetzt lebten sie in einem Land, von dem Gott selbst sagt, es ist ein Land, das von Milch und Honig trieft. Da fließen Milch und Honig. Ist ein Bild, das wir heute gebrauchen, was aus der Bibel stammt. Von allem genug. Zu essen und zu trinken. Da sind Weinberge, da sind Felder, da ist frisches, klares Wasser, von allem genug. Und wo das Volk sich eingerichtet hatte in diesem Land und dort lebte, so sehen wir die Geschichte, wie das Volk mehr und mehr Gott vergaß. Und es wandte sich um und schaute, jeder schaute, was macht denn da mein Nachbar? Und wem betet dieser Nachbar an? Und wer ist denn der Gott von dem anderen Nachbarn? Sie schauten in die Nachbarvölker und schauten, wie sie leben. Da gab es die Philister, da gab es die anderen Völker drumherum. Und diese Völker lebten auch nicht schlecht. Aber sie beteten nicht den Gott Israels, den Jahwe an, sondern sie beteten stumme Götzen an. Manchmal kam es zu schlimmen Dingen. Man hat sogar eigene Kinder geopfert, diesen Götzen. Da schrak man zurück. Aber dann ging man wieder hin zu diesem Fest, weil man eingeladen war und dann war man wieder dabei. Und so nach und nach verschob sich die Perspektive des Volkes und sie schauten auf das, was die anderen Völker anbeten und machten es ihnen nach. Ich erzähle diese Geschichte in Kurzform, weil sie wichtig ist zum Verständnis dessen, worüber wir heute Abend reden. Und dann schickte Gott immer wieder Probleme in das Volk, damit sie sich erinnern an den wahren Gott. Und er schickte besondere Männer und auch manchmal Frauen in diesem Volk, damit sie das Volk zurück wachrütteln und wieder zu Gott führen. Und es vergeht eine lange Zeit, die ganze Zeit der Könige in Israel. Das Reich wird geteilt, das Nordreich geht bewusst den Weg der Götzenanbetung, das Südreich hält sich noch eine Zeit lang. Und dann wird das Nordreich erobert von Assyrien, der König kommt und belagert Samarien und führt die gesamte Bevölkerung des nördlichen Reiches Israel in die Gefangenschaft. Und im Südreich bleiben noch die wenigen aus den kleinen Stämmen Juda und Benjamin über und leben in diesem Südland oder Südreich Israel. Ein paar Jahrhunderte später werden auch sie weggeführt in die Gefangenschaft und das Volk Israel hört als Nationalstaat auf zu existieren bis zum Jahr 1948. Und in dieser Zeit, wo das Nordreich bereits in der Gefangenschaft ist und Gott immer wieder warnte und das Südreich den gleichen Wege geht wie das Nordreich und sich abwendet von Gott, schickt Gott den Propheten Jeremia und wir lesen Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Fragt Gott. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nutzt. Und jetzt begreifen wir den Hintergrund, warum Gott das sagt. Gott klagt sein Volk an und hält ihnen den Spiegel vor und sagt, hat irgendeins der Völker um euch herum seinen Gott vertauscht? Niemals. Aber ihr, die ihr den lebendigen Gott kennt, ihr habt ihn vertauscht, diese Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nutzt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und Gott gebraucht ein Bild, um es dem Volk deutlich zu machen. Es hilft auch uns heute, das zu verstehen. Stell dir vor, du hast die Wahl zwischen einem frischen Gebirgsbach, eine Quelle, die aus dem Felsen strömt, mit kristallklarem, kaltem Wasser, frisch duftend, du hast Durst und du stehst vor dieser Quelle und daneben ist ein Erdtümpel mit Wasser. Und dieser Erdtümpel mit Wasser ist mit Grün bedeckt. Das Wasser stinkt, es riecht, es ist gekippt. Woraus würdest du trinken? Das ist die spannende Frage, die Gott hier stellt. Und Gott sagt, und er zieht das Resümee und sagt, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, habt ihr verlassen. Und ihr baut euch Erdlöcher und aus diesen Zisternen, die das Wasser nicht halten können, wollt ihr euren Durst stillen. Und Gott spricht genau dieses Bild an. Ich finde es bewegend, darüber nachzudenken, was führt Menschen dazu, eine Quelle zu vertauschen mit so einem Erdloch. Jeder von uns würde sofort sagen, das kann ja gar nicht sein. Wir würden doch niemals aus so einem Erdtümpel Wasser trinken. Das ist doch voller Bakterien und wir wissen doch von unserem Menschenverstand, dass stehendes Wasser mit der Zeit sehr ungesund werden kann. Aber geistlich tun wir genau das Gleiche. Und es ist mein Anliegen heute Abend, dass wir uns den Spiegel der Bibel, des Wortes Gottes vor Augen halten, um diese Frage zu beantworten. Wo lösche ich meinen Lebensdurst? Wo suche ich nach Erfüllung für mein Leben? Was ist vielleicht meine Zisterne, mein Erdloch, aus dem ich versuche, irgendwie meinen Durst zu stillen? Und ich will dir heute Abend die Quelle zeigen. Ich will dir heute Abend die Quelle des frischen, lebendigen Wassers zeigen. Wenn die Bibel von lebendigem Wasser spricht, dann spricht sie von fließendem Wasser, von etwas, was nicht aufhört. Ein Quell des Wassers, der immer weiter fließt und nicht versiegt. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht aus dem Neuen Testament. Wir haben schon einen Ausschnitt gehört heute aus dieser Geschichte. Im Evangelium nach Johannes Kapitel 4. Und es ist interessant, aber diese Geschichte knüpft genau an die Stelle an, die wir gerade gelesen haben. Sie spielt sich in Samarien ab. Also nördlich von Jerusalem, aber südlich vom See Genezareth, also dazwischen. Und wir lesen diesen Text in Kapitel 4 von Vers 3. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Und das ist die geografische Einordnung, die wir jetzt einmal vornehmen. Jerusalem, Judäa, das jüdische Land, der See Genezareth und die Umgebung drumherum, Galiläa zur damaligen Zeit Jesu. Und dazwischen lag ein Gebiet, das Samaria genannt wurde. Dort lebten Samariter. Und ja, ich kann es ja nicht lassen, immer wieder auch Worte zu erklären. Also Samariter kommt von Samaria, das war die Hauptstadt des Nordreiches. Und dort war nach der Gefangenenwegführung des Nordreiches eine Vielzahl von Völkern angesiedelt worden von dem König von Assyrien. Er hatte von überall Menschen hergeholt und hatte sie nach Israel gebracht und hatte sie in die Häuser der damaligen Israeliten mit einquartiert und hat gesagt, hier sollt ihr leben, von diesen Weinbergen sollt ihr essen und in diesen Häusern sollt ihr leben. Nun lebten diese Völker dort. Deportation von Völkern ist nicht erst eine Erscheinung der Neuzeit, sondern hat es schon im Alten Testament gegeben. Und auch zur Zeit der verschiedenen Zeitepochen kennt die Bibel das immer wieder, dass Völker umgesiedelt wurden und dann andere dort angesiedelt wurden. Dahinter stand der Gedanke, das Volk Israel soll jegliche Hoffnung auf einen eigenen Staat begraben. Sie sind endgültig besiegt, nie wieder. Und deswegen brachte er andere Völker in dieses Land und jedes dieser Völker brachte eigene Götzen mit. Die einen brachten ihre Statue mit, die anderen brachten ihre Statue mit und so wurden sie aufgestellt und es gab ein absolut vermischtes polytheistisches System. Man betete die verschiedenen Götter an und dann gab es eine Plage, wo Löwen kamen. Können wir im zweiten Buch Könige nachlesen, ab Kapitel 17. Da gab es eine Plage, wo Löwen kamen und anfingen, diese Menschen dort zu reißen. Und religiös, wie sie waren, stellten sie die Frage, warum ist das so, dass wir plötzlich Löwen haben? Und dann kamen sie auf die Idee, wahrscheinlich gefällt dem Gott dieses Landes nicht, wie wir leben. Wir beten ihn nicht richtig an. Und sie schickten Boten zum König von Assyrien und ließen ihm ausrichten, wir brauchen unbedingt jemanden von dem Volk Israel, was hier weggeführt wurde, damit sie uns zeigen, wie man ihren Gott anbetet. Und dann schickte er ein paar Priester aus der Gefangenschaft zurück nach Samaria und diese Priester brachten dem Volk bei, wie man dem lebendigen Gott dient. Aber als Ergänzung zu ihren übrigen Götzen. Und deswegen war dieses Mischvolk, was dort entstand, auch für die Juden der damaligen Zeit, etwas sehr Suspektes. Also sie wollten mit diesen Menschen keinen Umgang haben. Sie waren für sie nicht richtige Juden. Sie meinten zwar auch, den Gott Israels zu kennen, aber eigentlich waren sie Götzenanbeter und beteten ihre eigenen Götzen an und dienten ihnen. Das war das Volk der Samariter. Und durch diese Gegend zog jetzt Jesus. Wir lesen weiter von Vers 5. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, also um etwa 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du lebendiges Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen hier gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast recht. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr Juden sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu Christus. Soweit der Text aus dem Johannesevangelium. Eine Begebenheit, wo Jesus auf diesem Boden in Samaria einer Frau begegnet. Und sofort werden zwei Dinge klar. Das eine ist, normalerweise spricht ein Jude nicht mit einer Frau. Jesus war ein Rabbi, er war gekleidet wie ein Rabbi. Wir sprachen über sein Gewand an den vergangenen Abenden mit den Quasten und an ihm war erkennbar, dass er ein jüdischer Rabbi ist. Und das erste Tabu, was Jesus hier bricht, ist, er spricht mit einer Frau. Undenkbar für die damalige Zeit. Erstens, sie ist eine Frau und zweitens, sie ist eine Samariterin. Mit einer Samariterin wird doch kein frommer Jude freiwillig ein Gespräch beginnen. So selbstgerecht wie die Juden damals waren, glaubten sie, was Besseres zu sein. Aber Jesus geht diesen Weg und begegnet dieser Frau und er weiß um ihr Problem, er weiß um ihr Leben und das, was im Gespräch sich zeigt, ist letztlich unsere Geschichte. Diese Frau geht an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Der tägliche Durst zwingt sie dazu, Wasser zu holen. Komisch ist nur, dass man um 12 Uhr mittags in der sengendsten Hitze des Tages zum Brunnen geht. Normalerweise, so sagt es die Bibel im Alten Testament, an vielen Beispielen ging man morgens und abends zu Tränke und holte Wasser für die Familie, aber nicht mitten am Tag um 12 Uhr mittags. Aber genau diesen Zeitpunkt hat Jesus terminiert. Und weißt du, Jesus terminiert Begegnungen. Unser Oberthema in diesen Tagen lautet ja, Gott erlebt. Und er weiß, diese Frau braucht ein Erlebnis, eine Begegnung mit ihm. Er geht los, um ihr zu begegnen, so wie er heute Abend losgegangen ist, um dir und mir zu begegnen. Und diese Frau mit diesem samaritischen Hintergrund, mit dem ganzen Wissen und den Fragen, die sie mit sich schleppt und zusätzlich mit dem eigenen Lebensdurst, den sie hat, ihr begegnet er hier in diesem Gespräch, indem er ganz einfach einsteigt und sagt: Gib mir zu trinken. Wir wissen natürlich, dass er ein Ziel hat und dass er mit ihr gerade über ihr Problem reden will. Und so findet Jesus zu jedem Einzelnen von uns seinen ganz persönlichen Zugang. Er spricht uns ganz individuell an. Und die Frage, die er stellt, ist: Was ist dein Durst? Die Frau spricht zu ihm: Wie kannst du von mir Wasser erbitten? Ich bin doch eine Samariterin. Selbst wenn ich dir Wasser geben würde, würdest du es doch niemals aus meiner Hand annehmen. Und jetzt kommt Jesus mit der eigentlichen Botschaft, die er ihr sagen will, die er uns sagen will. Er sagt nämlich: Wenn du wüsstest und die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der dich bittet, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, dir Wasser zu geben. Und das ist eine kardinal wichtige Aussage. Das ist so eine wichtige Aussage für uns heute Abend. Und darf ich sie uns einmal formulieren als Frage: Weißt du, wer Jesus ist? und dass er deinen Lebensdurst stillen kann? Weißt du, dass er alle deine Bedürfnisse stillen kann? Du musst nicht aus den Tümpeln deines Lebens trinken, die du dir gehauen hast und wo du deine kärglichen Wasserreste sammelst, um satt zu werden, um deinen Durst zu stillen. Jesus will dir Wasser geben, damit du genug hast und keinen Durst hast in deinem Leben. An dieser Samariterin wird deutlich, sie suchte Erfüllung in Beziehungen. 5 Männer hatte sie gehabt. Vielleicht war das der Grund, warum sie in der sengendsten Mittagshitze losging, um Wasser zu holen, weil sie sich schämte. Bloß niemand begegnen wollte. Isoliert in der Einsamkeit. So macht es Sünde mit uns. Wenn wir versuchen, mit Sünde unseren Lebensdurst zu stillen, dann kann das verschiedene Ausprägungen haben. Die einen flüchten sich in wechselnde Beziehungen. Sie wollen irgendwie die Erfüllung bekommen, endlich die Liebe bekommen, die man sich so sehr wünscht. Und dann gibt es immer wieder Aussagen, wo nach 10 und mehr Jahren Ehe plötzlich der eine von beiden Ehepartnern behauptet, ich habe noch nie Liebe erfahren. Ist doch meine Berechtigung, dass ich mir von der Seite jemand hole, um Liebe zu bekommen. Ich habe doch ein Anrecht drauf, um Liebe zu bekommen. Dahinter steht der Durst nach Erfüllung, der Durst nach Annahme, der innere Durst, diese Leere, die nur Gott stillen kann. Und auch in wechselnden Beziehungen bleibst du der gleiche leere Mensch, wenn du dich nicht von Jesus füllen lässt. Andere versuchen, andere Dinge auszuprobieren. Da flüchten Menschen in Alkohol, sie wollen irgendwie die Leere in sich füllen, irgendwie betäuben. Dann greift man zu Mengen und Unmengen von Alkohol. Es beginnt immer ganz, ganz klein. Man weiß ja sein Maß. Aber wenn es dann darauf ankommt und man kennengelernt hat, dass es eine Möglichkeit ist, abzuschalten, indem man sich abschießt, dann kommt es einmal und das zweite Mal und ehe man sich's versieht, hängt man drin. Und aus Spaß, man trifft sich aus Spaß, es muss ein wenig Alkohol sein und man sucht ein wenig mehr und dann ist es die Droge, die mit ins Spiel kommt. Ein bisschen Gras kann ja nicht schaden, es ist doch nur eine Erfahrung. Wir wollen doch nur uns mal einmal treffen und ausprobieren, was das ist. Merkst du? Dahinter steht der Durst. Dahinter steht dein Lebensdurst, dein Herz, das sich nach Erfüllung sehnt, nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Annahme. Und du versuchst, diese Leere zu füllen mit irgendwelchen anderen Dingen. Zu allem bereit? Das ist die Frage, was bist du bereit, noch alles zu tun, um diese Leere in deinem Leben irgendwie zu füllen? Ja, es gibt auch deutlich intelligentere Möglichkeiten. Da gibt es Menschen, die versuchen, ihren Durst in ihrem Leben mit Reichtum zu füllen. Wenn ich was habe, dann bin ich was. Und wenn ich jetzt noch das bekomme und das nächste bekomme und ich werde noch härter arbeiten und ich will noch mehr Geld verdienen, und wenn ich mir das endlich leisten kann, dann habe ich doch die Erfüllung. Und spätestens dann, wenn du es besitzt, stellst du fest, das Herz bleibt leer. Es bleibt alles dabei. Und dieses Jagen und dieses alles hingeben, nur um den Lebensdurst zu stillen, nimmt ja zuweilen ganz kuriöse Ausmaße an. Da kommt man ja auf Ideen und auf Gedanken. Also einfach nur so wechselnde Partner in der Sexualität, das reicht ja heute nicht mehr. Da geht es doch deutlich weiter, da kommt man auf die Idee, dann gibt es doch Gender, da gibt es doch die Möglichkeit, dass man auch noch weiter gehen kann und nochmal andere Möglichkeiten ausprobiert. Ist doch langweilig, wenn du heute nur zum anderen Geschlecht hingezogen bist, dann bist du doch gar nicht erfüllt, kannst gar nicht erfüllt sein. Das wird zu einer Ideologie gemacht und das wird gepredigt und viele Menschen glauben es auch noch. Dieser Durst im Leben kann dadurch trotzdem nicht gestillt werden. Die Sünde lässt uns am Ende leer und ausgetrocknet. Und Satan, das, was er verspricht, hält er nicht. Und auch der Reichtum treibt dann die sonderbarsten Blüten. Da ist man bereit, das Leben von ein paar Menschen in der dritten Welt ohne weiteres, dass sie sterben, hinzunehmen, nur damit wir unseren Wohlstand sichern. Zu keiner Zeit wie zu unserer gab es mehr Sklaven, auch in unserem zivilisierten 21. Jahrhundert. Menschen, die gezwungen und ausgebeutet werden, zu arbeiten oder ausgebeutet durch Prostitution, sind alles Ausmaße, die der Durst schafft. Und in diesen Zirkeln, die uns alle einsaugen, drehen wir uns und drehen uns um die eigene Achse und werden mit eingesogen. Und die Frage ist, wie weit lassen wir uns einsaugen, um den Durst zu stillen unserer Herzen? Das wollen wir doch eigentlich nur. Wir sehnen uns doch eigentlich nur danach, dass unser Herz erfüllt ist. Dass wir nicht diese lähmende Leere in uns haben. Und Jesus spricht es an. Die Bibel ist da schonungslos. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, sie ist wie frisches Wasser, das du aufnimmst. Es reinigt dich. Aber es zeigt dir auch, was nicht stimmt mit uns in unserem Leben. Und Jesus spricht es bei dieser Frau an. Er legt den Finger auf die wunde Stelle und sagt, hol deinen Mann. Wenn du wirklich dieses Wasser willst, die Frau sagt, gib mir von diesem Wasser, ich will nie wieder herkommen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt, ja, gerne. Aber wenn du dieses Wasser haben willst, dann musst du zugeben, dass deine eigenen Tümpel nichts nützen. Anders ausgedrückt, wende dich ab von deinen eigenen Tümpeln und Zisternen, aus denen du versuchst, Erfüllung zu schöpfen. Ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Richtig, du hast 5 gehabt und dein jetziger ist auch nicht dein Mann. Merkst du, das, was Jesus macht, er will dich befreien von dieser Zisterne. Er will dich losreißen von dieser Abhängigkeit. Lass endlich diesen Strohhalm, der in deine Zisterne hineinhängt, an dem du immer wieder nippelst, lass ihn endlich fallen und wende dich zur Quelle des Lebens. Wende dich zu Jesus. Nimm ihn an, nimm ihn auf in dein Herz und in dein Leben, denn nur er und nur in der Beziehung mit Gott bekommen wir die Erfüllung. Ein zufriedenes Herz, ein Herz, das gefüllt ist von Liebe, das gefüllt ist von Dankbarkeit, das sich nicht mehr ausstreckt nach irgendwelchen besonderen Erfahrungen und Ekstasen. Auch das ist eine Form von Suche, wo Christen aus der einen Sonderlehre in die andere Sonderlehre fallen und man wundert sich darüber, wie geht das? Menschen, die Jesus kennengelernt haben, denen wird es plötzlich langweilig mit Jesus. Und dann sucht man nach besonderen Erfahrungen, nach besonderen Dingen, die plötzlich da sein müssen. Es ist der Durst, der nicht gestillte Durst. Weißt du, dieser Durst ist so wie bei Männern der Hunger. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ein hungriger Mann ist böse. Wenn du es noch nie erlebt hast, dann versuch es als Frau. Und wenn wir hungrig sind, dann sind wir zu vielen Dingen fähig. Aber mit unserem Durst geht es uns genauso. Durstig leben wir unser Leben dahin und haschen nach irgendwelchen Erfüllungen. Jesus sagte zu dieser Frau, ich kenne dich. Ich weiß genau, was dein Problem ist. Und die Frau begreift, hier ist jemand, der mich kennt. Hier ist jemand, der mich durchschaut. Hier ist der versprochene Messias. Hier ist derjenige, der mir sagt, wie ich Erfüllung finden kann. Sie läuft in die Stadt. Sie sagt zu den Leuten, ich habe jemand gefunden, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Der mir die Augen geöffnet hat, dass ich nicht aus den Zisternen meine Erfüllung schöpfen kann. Ich werde niemals glücklich. Eine Frau, die in der Mittagshitze losgeht, um einsam zu sein, läuft in die Stadt, um Menschen zu rufen zu Jesus. So geht es einem Menschen, der erfüllt wird. Er kann nicht mehr schweigen davon. Jesus ist da in meinem Herzen. Er gibt mir Erfüllung. In ihm habe ich alles. Ich suche keine anderen Zisternen mehr. Jesus ist mein Wasser des Lebens. Aus ihm will ich schöpfen. Ein paar Kapitel später im Johannesevangelium Kapitel 7 lesen wir in Vers 37 und Vers 38 noch etwas sehr, sehr Wunderbares. Da steht Jesus mitten auf einem Passafest. Am letzten, größten Tag des Festes stellt er sich hin im Tempel, wo die ganze Menge versammelt war. Und er sah diese Menschen, er sah, wie sie Durst hatten. Sie strömten in den Tempel, um sich an Religion irgendwie zu ergötzen, um irgendwie Erfüllung zu bekommen. Und er steht da und sieht diese Menschen und sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine Steigerung. Nicht nur, dass du selber Erfüllung bekommst, sondern durch dich will Jesus anderen Erfüllung geben. Sag mir, mit welchem Menschen bist du gerne zu zweit, wenn du mit ihm unterwegs bist? Mit jemand, der ständig nörgelt und an allem was auszusetzen hat? Oder mit jemand, wo du merkst, hey, mit ihm geht's mir gut. Irgendwie gelingt das miteinander und das Leben ist einfacher. Das will Jesus mit dir machen. Du sollst ein Mensch werden, aus dem Ströme des Wassers fließen. Der andere glücklich macht, der anderen Erfüllung gibt. Nicht, weil er es von sich aus kann, sondern weil er an die Quelle angeschlossen ist. An die echte Quelle. Ich lade dich ein, dass du diesen Jesus heute Abend zu deiner Quelle machst. Darf ich dir das so bildlich einmal sagen? Wende dich ab. Gib zu, dass deine Zisternen dich nicht erfüllen. Und komm zu Jesus. Er wird dir jetzt gesagt haben, was dein Problem ist. Er wird dir jetzt gezeigt haben, wo du versuchst, deinen Durst zu stillen. Bekenne es vor ihm. Komm zu ihm. Er will dir Erfüllung geben, ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das zur Quelle wird, durch das er sein Wasser zu anderen fließen lassen will. So wie in den vergangenen Abenden will ich dich heute auch zur Entscheidung auffordern. Ich bitte dich im Namen Jesu, verschließ dein Herz nicht vor Gott. Lass dich versöhnen mit ihm. Nimm Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter an. Bekenne ihm all den Schmutz deines Lebens. Bekenne ihm deine Zisternen, deine selbstgebauten und rissigen Dinger. Und lass dich füllen von seinem Frieden, von seiner Vergebung. Er will dich annehmen. Wir werden gleich miteinander das Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und während wir das Lied gleich miteinander singen werden, werde ich hier unten auf dich warten, damit wir gemeinsam zu Jesus gehen. Ganz gleich, wo du in diesem Saal bist, ob du auf einer der Emporen sitzt oder im Übertragungsraum, oder ob du hier im Saal bist in einer der Reihen, bitte sag deinem Nachbarn, er soll dich durchlassen, komm. Vielleicht traust du dich nicht alleine zu kommen, nimm jemand mit. Komm zu zweit. Wir wollen uns hier zusammen hinstellen und während das Lied gesungen wird, bitte ich dich darum, dass du diese Entscheidung in deinem Herzen triffst. Und wenn du kommst, dann will ich dir auch sagen, wie es weitergeht. Wenn das Lied zu Ende gesungen ist, dann werden wir mit all denen, die hier vorne sich versammelt haben, ein Gebet sprechen.
Ich werde es dir vorsprechen, es soll eine Hilfestellung für dich sein und du darfst es nachsprechen. Das ist ganz einfach, das geht so. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Und da werde ich eine kleine Pause machen. Und dann darfst du dein Herz ausschütten zwischen dir und Jesus. Ich will das nicht hören, auch die anderen wollen das nicht hören. Sag es ihm, denn er kennt dich. Und dann beten wir weiter, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Herz und in mein Leben. Sei mein Herr, ich will dir folgen. Dieses Gebet soll eine Hilfestellung für dich sein. Dann beginnt ein neuer Weg in deinem Leben, ein Weg mit Jesus, ein Weg der Erfüllung, ein Weg, wo du nicht mehr von Durst und Leere zerrissen wirst. Ah, ich wünschte so, du würdest heute diese Entscheidung festmachen. Hab Mut, komm. Lass uns aufstehen und ich will kurz für dich beten und dann wollen wir dieses Lied miteinander singen und wir warten auf dich. Herr, danke dafür, dass du den Durst unseres Lebens kennst. Heute Abend lädst du uns ein, dass wir uns abwenden von den Zisternen, die uns doch niemals Erfüllung geben können. Dass wir uns zu dir wenden, zur Quelle des lebendigen Wassers. Du gibst uns Erfüllung. Ich bitte dich für diejenigen, die jetzt in der Entscheidung stehen, schenk ihnen den Mut, schenk ihnen die Kraft und hilf ihnen, das jetzt festzumachen mit dir. Amen.